Wir fahren fort im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 39 bis 56. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen, auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du nun dein Wort lebendig machst durch deinen Heiligen Geist unser aller Herzen, dass deine Herrlichkeit auch in uns wohne. Amen. In dieser Adventszeit wollen wir uns wieder mit der Menschwerdung unseres Gottes befassen. Nicht, weil wir das aus Gründen der Tradition immer tun um diese Zeit. Es soll ja gerade keine Routine sein, sondern es soll unseren Glauben stärken. Es soll uns wieder neu in Staunen und Anbetung darüber versetzen, was Gott getan hat. Aber gerade diese Botschaft, dass Gott in Jesus Mensch wurde, dieser Botschaft wird heute heftig widersprochen und leider auch von solchen, die sich Christen nennen. Sie ist eine Provokation, ein Ärgernis für den modernen Menschen. Denn man sagt, ja, also Jungfrauengeburt, das geht doch nicht, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Märchen. Also eines stimmt, dass ein Mensch ohne Zeugung durch einen Mann von einer Frau geboren wird, das gibt es in dieser Schöpfung tatsächlich nicht. Das ist nicht möglich innerhalb der bestehenden Naturgesetze. Und man sagt, naja, das widerspricht doch der Wissenschaft. Also die Bibel muss doch nicht wahr sein. Die Geburt Jesu ist doch ein Mythos. Das wird einem halt hier vorgesetzt und das muss man halt glauben. Und dabei muss man halt den gesunden Menschenverstand an der Garderobe abgeben. So denkt man. Aber ist das wirklich so? Vielleicht sollten wir uns zuerst fragen, wenn es tatsächlich einen ewigen und allmächtigen Gott gibt, warum sollte dieser Gott nicht in der Lage sein, solches zu tun? Ja, würde ich von so einem Gott nicht geradezu erwarten, dass er zuweilen übernatürlich handelt, durchaus auch in einer Weise, die bestehende Naturgesetze außer Kraft setzt. Er ist denselben ja nicht unterworfen. Also wo ist das Problem? Warum sollte ein göttliches Wunder für uns ein intellektuelles Problem darstellen oder gar ein theologisches Problem? Wenn man allerdings von vornherein die Existenz Gottes verneint und ablehnt, dann ist es folgerichtig, dass man Wunder Übernatürliches und natürlich auch die Jungfrauengeburt ablehnt. Aber daraus folgt nicht die Wissenschaft, sondern meine Weltanschauung bestimmt, was ich glaube. Weltanschauung heißt, meine Ansichten über die Existenz Gottes sind die Denkvoraussetzungen dafür, wie ich die Welt erkläre. Es geht also im Kern um die Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Nicht, gibt es Jungfrauengeburt oder gibt es sie nicht? Was ist das Problem mit der Wissenschaft? Ja, was ist Wissenschaft? Was kann sie überhaupt? Menschliche Wissenschaft kann alles erforschen, beschreiben, erklären und berechnen. Alles, was sichtbar ist, was man beobachten kann, was irgendwie messbar ist. Also alles, was sich innerhalb der sichtbaren Schöpfung abspielt. Wissenschaft kann aber nicht erforschen und erklären, was sich außerhalb des Sichtbaren und Erfahrbaren befindet. Was übernatürlich, was jenseitig ist. Das entzieht sich allen wissenschaftlichen Methoden. Warum? Mit dem Tod hört jede Wissenschaft auf. Kein Wissenschaftler kann erforschen und Erfahrung bringen, was nach dem Tod kommt, was im Jenseits passiert. Kam keiner je zurück? Wissenschaft kann nur erkennen, was diesseitig und zeitlich ist. Gott aber ist nicht sichtbar. Er ist nicht physikalisch messbar und mit unseren Sinnen wahrnehmbar. Er ist unsichtbar, er ist geistig, er ist vom Diesseits getrennt. Die Wissenschaft hat keine Werkzeuge dafür, die unsichtbare Wirklichkeit zu erforschen. Und Gott kann daher mit irdischen Methoden der Wissenschaft nicht erkannt und erklärt werden, obwohl natürlich die Schöpfung viele Hinweise liefert auf seine Existenz. Gott kann in seinem Wesen nur geistlich, das heißt im Glauben, erkannt und erfasst werden. Aber damit Glaube an Gott nicht bloß eine Einbildung ist oder ein Wunschdenken, ist es notwendig, dass sich Gott uns Menschen im Diesseits irgendwie offenbart. Er muss sich auf irgendeine Weise erfahrbar und verständlich machen. Er muss uns wahrnehmbare Zeichen dafür liefern, die uns helfen, ihn zu erkennen. Und dafür haben wir unsere Bibel. Die Bibel ist ein glaubwürdiges Zeugnis von diesem Gott. Und in unserem Predigttext geht es jetzt um solche Zeichen. Es geht um zwei Menschen, zwei ganz normale Frauen. Sie erfahren hier eine besondere Offenbarung Gottes. Gott hat sich ihnen auf eine übernatürliche Weise gezeigt. Da ist zum einen Elisabeth. Sie war die Ehefrau eines Priesters im Tempel in Jerusalem. Sie war in fortgeschrittenem Alter und kinderlos. Was das für eine jüdische Frau bedeutete, können wir heute kaum ermessen. Kinder galten als ein Segen Gottes und Kinderlosigkeit als ein Fluch Gottes. Sie galt als eine von Gott Verfluchte. Sie musste irgendeine Schuld auf sich geladen haben. Sie wurde von ihrer Umwelt gering geachtet oder sogar verachtet. Und nun griff Gott bei Elisabeth auf eine übernatürliche Weise ein. Ihr wurde in ihrem Alter noch ein Sohn geschenkt. Ihr Sohn Johannes wurde auf natürliche Weise von seinem Vater Zacharias gezeugt. Aber seine Geburt war trotzdem ein Wunder. Johannes sollte nach Gottes Willen ein Prophet werden, der Israel den lang ersehnten Messias ankündigte, der König sein sollte auf dem Thron Davids. So stand es geschrieben. Johannes sollte Israel auf die Ankunft des Messias vorbereiten. Er sollte sie zur Umkehr zu ihrem Gott auffordern. Israel sollte sich bekehren von einer rein gesetzlich formalistischen Frömmigkeit hin zu einem Herzensglauben an ihren Retter und Erlöser. Und dann ist da Maria. Bei Maria griff Gott auf eine übernatürliche Weise in seine Schöpfung ein. Ihr erschien ein Engel, ein Bote Gottes. Er hat ihr angekündigt, dass sie nicht von einem Mann schwanger werden sollte, sondern vom Heiligen Geist, durch Gottes Kraft. Also durch göttliche Zeugung sollte sie schwanger werden. Ihr Sohn sollte Jesus heißen. Er würde Sohn Gottes genannt werden. Er würde der lang erwartete und ersehnte Messias sein, der Retter Israels. Er sollte gemäß den alten Verheißungen der Propheten Israels den Thron des Königs Davids wieder aufrichten. Und er sollte als König der Welt eine immerwährende und gerechte Herrschaft ausüben. So hat es der Engel Gottes gesagt. So hat es Gott Israel verheißen, so steht es in den Propheten. Von Kreuz und Auferstehung ist hier noch nicht die Rede. Also das klingt doch alles unglaublich, zu schön, um wahr zu sein. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich, Vers 37. So trugen beide Frauen einen Sohn in ihrem Leib. Beide hat Gott auf übernatürliche Weise ins Leben gerufen. Und nun macht sich Maria direkt auf zu Elisabeth. Die beiden Frauen treffen nun aufeinander. Also direkt nach ihrer Begegnung ist Maria sofort losgelaufen zu Elisabeth, mit der sie verwandt war. Warum? Der Engel Gottes hatte ihr gesagt, dass Elisabeth, ihre Verwandte, mit einem Sohn schwanger sei und das in ihrem Alter. Sehr ungewöhnlich. Ein göttliches Zeichen für Maria. Also Maria glaubte dem Engel und sie ging zu Elisabeth, um dieses Zeichen nachzuprüfen. Als Bestätigung dafür, dass der Engel die Wahrheit gesagt hatte. Und da sehen wir, Gott offenbart sich von uns und er lässt sich prüfen, ob das stimmt. Und bei der Begegnung geschah etwas Eigenartiges. Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Johannes, das Kind im 6. Schwangerschaftsmonat, hüpft beim Eintreten Marias. Was passiert hier? Der Engel Gottes hatte Elisabeth über Johannes gesagt, dass er von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt sein sollte. Er war also als Ungeborener schon mit dem Prophetengeist Gottes erfüllt. Und nun geschah genau das, was auch bei den Propheten des Alten Testaments geschah. Maria trat ein mit dem vom Heiligen Geist gezeugten Herrn Jesus in ihrem Leib. Und Johannes prophezeit. Er prophezeit die Ankunft Jesu. Und da er noch nicht sprechen kann, dann springt er eben. Noch ein göttliches Zeichen. Und dann kommt das zweite Zeichen. Elisabeth rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und nun fängt die Elisabeth an zu prophezeien. Was sie hier sagt, das konnte sie nicht von sich aus wissen. Das war unmöglich. Hat ihr niemand gesagt. Die beiden Frauen haben auch vorher nicht telefoniert. Sie wusste nicht, dass Maria schwanger war. Das war ja noch nicht sichtbar. Und sie konnte schon gar nicht wissen, dass diese Schwangerschaft übernatürlich war. Durch den Heiligen Geist gezeugt. Und das ist echte göttliche Prophetie. Ein Mensch redet Worte Gottes, die nicht von ihm stammen können. Der Heilige Geist gibt Elisabeth nun gewissermaßen stellvertretend für Johannes seine Stimme. Und sie spricht, woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also Gott bestätigt Maria hiermit, dass die Worte des Engels wahr sind. Durch das Zeugnis Johannes des Täufers, der noch nicht geboren war, über seine Mutter Elisabeth. Und Elisabeth nennt Maria die Mutter meines Herrn. Interessante Bezeichnung. Das Wort Herr auf Hebräisch Adonai haben die Juden als Anrede Gottes verwendet, damit sie den heiligen Gottesnamen Yahweh nicht unnötig aussprechen mussten. Das heißt, Elisabeth nennt durch den Heiligen Geist Jesus ihren Herrn, also ihren Gott. Der Heilige Geist bezeugt schon hier klar Jesus als den Sohn Gottes. Und spätestens jetzt sollte uns eigentlich klar sein, Wer die Jungfrauengeburt leugnet, verleugnet Jesus als den ins Fleisch gekommenen Gottessohn. Und der redet damit genau im Geist des Antichristus, der das leugnet. Da fragen wir uns denn, was wäre denn gewesen, wenn Jesus durch einen Mann gezeugt worden wäre? Er wäre ein normaler Mensch gewesen, wie wir. Er wäre einer von der Erde gewesen, nicht vom Himmel. Er wäre genauso durch die Sünde verdorben gewesen, wie wir auch. Er hätte niemals als reines und unschuldiges Sühnopfer an unserer Stelle sterben können. Er hätte niemals den Fluch Adams durchbrechen können. Er hätte uns niemals von unseren Sünden erlösen und uns ewiges Leben bei Gott schenken können. Er wäre höchstens ein guter Mensch geblieben, ein Vorbild. Aber er könnte niemals Herr und Erlöser sein. Um uns zu erlösen, musste der lebendige Gott übernatürlich in seine Schöpfung eingreifen. Das ging nicht anders. Von oben nach unten. Jeder andere Weg wäre nur Religion gewesen. Sprich, eine Selbsterlösung durch menschliche Anstrengung, also von unten nach oben. Gott erlöst uns von oben nach unten. Also ist das Leugnen der Jungfrauengeburt auch theologisch vollkommen unsinnig. Denn man legt dem Evangelium die Axt an die Wurzel. Der Herr Jesus wird verleugnet und sein Erlösungswerk ungültig gemacht. Nun der letzte Ausspruch von Elisabeth. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Maria hat sich aufgemacht zu Elisabeth, um die Worte des Engels nachzuprüfen. Das heißt, sie hat Gott geglaubt. Und deshalb wird sie glücklich genannt. Und genau das bedeutet der Name Elisabeth. Elisabeth bedeutet, Gott ist mein Schwur. Das heißt, Gott verheißt etwas und erfüllt es. Und ich darf daran glauben. Und genau das macht das Evangelium aus. Wir glauben das, was Gott gesagt hat. Wir nehmen das dankbar an, was Gott uns in Jesus schenkt. Es ist der Glaube, der dem ewigen Gott das Unmögliche zutraut. Dieser Glaube traut Gott zu, auch mich, den verlorenen Sünder, zu retten. Das ist das Allerunmöglichste der Welt. Und das ist der biblische Glaube, der vollkommen glücklich macht. Lass dich einladen zu Jesus. Und dann antwortet Maria auf Elisabeths Rede. Und aus ihr kommen ebenfalls Worte, die nicht von ihr selbst stammen können. Sie ist erfüllt vom Heiligen Geist und spricht ebenfalls Prophezeiungen aus. Ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter. Es ist ein herrlicher Lobpreis Gottes, der nur von Gott selbst stammen kann, inspiriert durch den Heiligen Geist. Es ist derselbe Heilige Geist, der aus Elisabeth sprach, spricht, antwortet darauf durch Maria. Und wieder spricht der Heilige Geist über ein Thema, Jesus. Jesus ist das Generalthema des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist stellt immer Jesus in den Mittelpunkt. Er verherrlicht und erhebt Jesus. Niemals stellt der Heilige Geist sich selbst in den Mittelpunkt oder verherrlicht sich selber. Ein Geist, der sich selber darstellt, ist ein Irrgeist. Der Name Jesus ist Gottes Programm. Der Herr ist mein Retter. Das bedeutet der Name Jesus. Und dies führt Maria zur tiefsten Anbetung Gottes im Heiligen Geist. Ihr Geist ist erfüllt von himmlischer Freude über ihren Gott. Vers 48, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Gott hat Maria auserwählt zu einem Dienst. Sie sollte den Sohn Gottes in seiner irdischen Gestalt zur Welt bringen. Warum hat Gott sie auserwählt? Hatte sie was Besonderes vorzuweisen? War sie besser oder unschuldiger als andere Menschen? Sicher nicht. Maria war eine einfache junge Frau. Sie hatte keine besondere Ausbildung. Erst recht keine theologische Ausbildung. Sie konnte wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef und sie sollte Ehefrau und Mutter werden. So war ihr Leben vorgezeichnet. Ja, ihre Erwählung war zweifellos ein großes Glück für sie, dass sie diesen Dienst für Gott tun durfte. Ihr Ausspruch hat sich erfüllt. Mich werden glücklich preisen alle Geschlechter. Es steht in unserer Bibel geschrieben, für alle Ewigkeit. Kleiner Hinweis am Rande. Wenn wir Maria glücklich preisen, heißt das nicht, dass wir zu ihr beten oder ihr göttliche Eigenschaften verleihen. Denn hätte Maria göttliche Eigenschaften gehabt, dann hätte Jesus niemals wahrer Mensch sein können. Er wäre ein rein göttliches Wesen geblieben. Mit der Vergötterung Marias wird Jesus als der ins Fleisch gekommene Gottessohn ebenfalls verleugnet. Das muss uns klar sein. Nein, Maria war kein göttliches Wesen. Sie war ein Mensch. Ein Mensch, den Gott in besonderer Weise gebraucht hat. Vers 49. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Maria rühmt Gottes Gnade und Barmherzigkeit an ihr. Ja, das ist auch ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, dass er Gottes Gnade rühmt. So sieht's aus, wenn Menschen von Gottes Herrlichkeit erfüllt sind. Nein, es war nicht ihr Verdienst, es war Gottes Gnade, dass Gott Maria auserwählt hat für diesen Dienst. Was war ihre Antwort gewesen auf Gottes Erwählung? Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel, was Erwählung bedeutet in der Bibel. Es sind drei Dinge. Erstens, Gott trifft eine souveräne Entscheidung über einen Menschen, ohne Zutun des Menschen, allein durch sich selber. Zweitens, der Mensch willigt ein in Gottes Willen. Mir geschehe nach deinem Willen, nach deinem Wort. Ja. Und das Dritte, Gott vollbringt in ihm und durch ihn, was er sich vorgenommen hat, durch seine Gnade. Das gehört alles zur Erwählung. Diese drei Dinge, Gottes Souveränität, die Verantwortung des Menschen und Gottes Zielwege. Beachten wir, wenn wir über Erwählung reden, immer diese drei Säulen. Und nun wendet sich Marias Anbetung Gott selbst zu. Sie rühmt Gott und seine mächtigen Taten. Vers 51. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thronen und erhöht die Niedrigen. Ja, Israel hat solche Taten Gottes in seiner Geschichte oft erlebt. Aber hier geht es ja um die Menschwerdung Gottes, um Jesus. Jesus wird der verheißene Messias sein, der König, der Gottes Herrschaft aufrichten soll. Und genau das wird Jesus tun. Er wird allen Reichen dieser Erde ein Ende bereiten, die jetzt noch hochmütig auftrumpfen in ihrer Macht. Jeder Thron wird einmal fallen, wenn Jesus als König der Welt auftritt. Das wird geschehen. Und dieser König wird die Niedrigen erhöhen. Niedrig ist jeder, der weiß, dass er Gott braucht, dass er erlösungsbedürftig ist. Jeden, der um seine eigene Verdorbenheit weiß und seine eigene Erlösungsbedürftigkeit, will Jesus davon befreien, will ihn erlösen, befreien und erneuern hinein ins Bild Gottes. Und Jesus kam zuerst für die Sünder, nicht für die Mächtigen der Welt. Darum brauchen wir heute keine neue Politik oder eine perfekte, gerechte Gesellschaft, wie man es heute meint. Wir brauchen zuerst ein neues Herz. Ohne eine innere Erneuerung des Herzens wird eine Erneuerung der Gesellschaft niemals gelingen. Vers 53, Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Ja, das ist das Wesen Jesu. Das hat er auf Erden getan. Denken wir an seine Speisungswunder oder an die Geschichte mit dem reichen Jüngling, der seinen Besitz mehr liebte als Jesus. Ja, es wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber leider ist es heute unter Satans Herrschaft genau umgekehrt. Reiche sättigt er mit Gütern und Hungrige schickt er leer fort. So ist es doch. Aber das wird ein Ende haben, wenn Jesus als Herrscher der Welt auftritt. Ist das nicht auch eine politische Botschaft? Ja, Gott ist auch politisch. Gott will eine vollkommene und gerechte Gesellschaft, in der alles Böse beseitigt ist. Gott will das. Er will, dass seine Geschöpfe in Frieden leben, in Freiheit und Gerechtigkeit und Harmonie mit ihrem Schöpfer. Wie sehen sich die Menschen heute nach solchen gesellschaftlichen Verhältnissen? Aber leider suchen sie an der falschen Stelle. Sie suchen sie bei politischen Bewegungen und selbsternannten Weltenrettern, die ihnen so alles Mögliche versprechen. Gewisse Kreise glauben, dass man ohne Gott ein Paradies auf Erden aufrichten könne. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, sie haben stets nur die Hölle auf Erden errichtet. Die ganzen Diktaturen, die es noch gibt auf der Welt, die mögen uns in dieser Hinsicht eine Warnung sein. Denn die gerechte Gesellschaft kann niemals unter Herrschaft Satans gelingen. Das ist unmöglich. Sie gelingt nur unter der Herrschaft Jesu. Darum möchte ich dich bitten, fall nicht auf irgendwelche politischen Ideologien herein und ihre Versprechungen, sondern komm zu Jesus, unterstelle dich der Herrschaft Jesu. Nur Jesus führt dich zum wahren Glück. Vers 54. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Jetzt kommt noch die prophetische Perspektive für Israel zur Sprache. Jesus nimmt sich Israels an, als der verheißene Messias Israels. Er ist die Erfüllung der Verheißung Gottes an Abraham. Er ist der Nachkomme Abrahams, in dem alle Nationen gesegnet werden. Und so bestätigt der Heilige Geist hier Jesus als den ins Fleisch gekommenen Gott. Die Erlösung ist nur über Jesus möglich. Nämlich indem wir ihn im Glauben ergreifen. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Gott hat es uns im Grunde genommen leicht gemacht. Religion ist immer schwierig, ist immer kompliziert und anstrengend. Aber Glauben ist eigentlich einfach. Vers 56. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Maria verlässt Elisabeth dann nach 3 Monaten. Es war nach 3 Monaten, da wurde Johannes geboren. Damit war das Zeichen, das sie vom Engel erhalten hatte, erfüllt. Was nehmen wir nun für uns persönlich mit von diesem Text? Wir haben 2 Frauen, Menschen wie du und ich. Beide bekommen eine übernatürliche Offenbarung Gottes durch Engel. Beide bekommen ein Kind durch ein göttliches Wunder. Vielleicht ist das ein bisschen weit weg von unserem Alltag. Wer bekommt von uns schon solche Segnungen? Mal überlegen, was haben sie dafür getan? Nichts. Nichts. Außer, dass sie bereit waren, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Gott hat beide mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Und so wie Maria den Herrn Jesus in seiner menschlichen Gestalt in ihrem Leib trug, so war sie auch erfüllt vom Geist Jesu. Sie redete Gottes Worte, ja prophetische Worte über Jesus. Ist das nicht auch das, was Gott ein Stück weit bei uns tun möchte? Dass wir seine Worte sprechen, göttliche Worte, die den Herrn Jesus bezeugen, die eine Offenbarung Gottes für andere sind. Ja, ein göttliches Zeichen, auch für Nichtgläubige, dass es Gott noch gibt. Was brauchen wir dafür? Du sagst vielleicht, ich habe das doch alles nicht. Ich fühle mich in geistlicher Hinsicht so leer. Ja, wunderbar. Nur leere Gefäße kann man füllen. Gott tat nichts anderes bei Elisabeth und Maria, dass er leere Gefäße gefüllt hat. Darum wollen wir auch leere Gefäße sein vor Gott und für Gott. Dass wir ihm sagen, Herr Jesus, wenn es dir gefällt, dass du deine Herrlichkeit in mir und durch mich offenbaren willst, dann fülle mich. Dann fülle mich als ein leeres Gefäß mit dir selber. Denn der Herr will das tun, bei dir und bei mir. Und dann reden wir auch Worte, die nicht von uns stammen, sondern vom Heiligen Geist. Worte, die Jesus groß machen und bezeugen. Und darum geht es im Grunde genommen bei Advent und Weihnachten, dass der Sohn Gottes auch in dir und mir geboren wird. Paulus hat es in Galater 4, Vers 19 so ausgedrückt: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Gott will das. Gott will, dass Jesus in uns Gestalt gewinne. Das heißt, er soll durch unser Leben ein Stück weit dargestellt werden. Ja, wie kann das praktisch aussehen? Ich habe kürzlich in einem Vortrag von einer Untersuchung gehört, eines nichtgläubigen Soziologen über die Kirchengeschichte. Er ging der Frage nach, warum hat sich das Christentum so rasend schnell verbreitet? Das waren nur ein paar wenige unscheinbare Leute in Jerusalem und die wurden zu einer weltweiten Bewegung. Wie konnte das sein? Das Ergebnis ist ziemlich überraschend. Es lag nicht an den vielen Missionaren, die das Evangelium in der Heidenwelt verbreiteten. Es kam auch nicht durch schöne Gottesdienste. Es kam auch nicht durch die Wunder, die öffentlich geschahen. Nein, es lag am ganz normalen Alltagsleben der Christen. Sie stellten mit ihrem täglichen Leben den Herrn Jesus Christus dar. Und das war für die Menschen ungeheuer attraktiv. Das wollten sie auch. Wollen wir, dass das auch bei unserem Alltagsleben der Fall ist? Dass sich der Herr so offenbart, ohne dass wir uns dessen vielleicht selber bewusst sind? Lassen wir das geschehen, auch in dieser Adventszeit, dass Jesus uns füllt als leere Gefäße mit sich selbst. Amen.